Du musst einmal mathematisch rangehen. Wie viele Leute will ich haben? Wie viele Bewerbungen sind das? Wie viele Leute springen ab? Wie viel Fluktuation gehe ich davon aus? Und das musst du einmal für dich machen. Und ich weiß noch, ich habe mich vor diese Excel-Tabelle gesetzt. Ich habe erstmal einen kleinen Nervenzusammenbruch gekriegt, weil ich dachte, wie soll ich denn 16.000 Menschen erreichen in 3 Monaten? Das geht ja gar nicht.
HR ungeschminkt.
Der ehrliche Personalpodcast. Mit Anjali
und Annika. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz herzlich willkommen zu einer nächsten Folge von HR Ungeschminkt, dem ehrlichen Personalpodcast. Heute in einem ganz leicht anderen Setup als sonst. Und zwar habe ich heute die Ehre, mit 2 Gästen ein Interview zu führen. Gast Nummer 1 ist die Anjali, die ihr als fleißige Hörer und Hörerin von unserem Podcast ja bereits kennt. Gast Nummer 2 ist der liebe Björn. Björn ist Chief People Officer von Mytheresa und ich freue mich wahnsinnig, euch beide interviewen zu dürfen heute. Es geht um das Thema Hiring outside of the bubble. Wir haben hier ja verschiedenste Schwerpunkte, die wir uns gelegt haben und haben gesagt, wie rekrutiert man eigentlich Personen, die nicht alle auf LinkedIn aktiv sind und machen hier unterschiedlichste Deep Dives. Und heute geht es ums Thema Logistik. Anjali war ja eine ganze Weile lang VP People and Culture bei Flaconi mit einem eigenen Logistikcenter. Björn ist Chief People Officer von Mytheresa mit ebenfalls einem eigenen Logistikcenter. Und deswegen meiner Meinung nach 2 Personen, mit denen man unbedingt zu diesem Thema sprechen sollte. Und diese Ehre habe ich heute. Herzlich willkommen an euch beide. Ich freue mich riesig, dass ich heute dieses Interview führen darf.
Großartig hier zu sein. Vielen Dank für die Einführung, Annika und Anjali. Du bist heute in so einer Art neuen Rolle. Nicht nur die Gastgeberin, sondern auch Gast. Interessant.
Nee, ich bin heute nicht Co-Hostin. Ich bin heute Gast und dementsprechend werde ich mich hier auch benehmen.
Sehr gut. Ich freue mich.
Nein, ich freue mich total.
Lieber Björn, während unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Anjali ja schon aus diversen Folgen kennen, mache jetzt eine kurze Intro einmal zu dir und würde mich dann super freuen, wenn du noch ein bisschen mehr zu dir erzählst. Und natürlich auch zu Mytheresa. Spoiler, nach About You tatsächlich, so mein Lieblings-Online-Shop. Mytheresa, kann ich nicht anders sagen. Aber kurz zu dir. Du bist seit über 5 Jahren bereits bei Mytheresa und leitest da als Chief People Officer alle Themen rund um People und Culture und hast davor wahnsinnig viele andere Stationen gehabt, in denen du HR-Abteilungen in Teilen geleitet hast, in denen du Teil der HR-Abteilung warst, von Unternehmensberatung über Großkonzerne, über Pharma. Magst du uns noch einmal ein bisschen mehr zu dir erzählen?
Das mache ich sehr gerne, Annika. Vielen Dank dir. Genau, du hast gerade schon gesagt, bin Chief People Officer bei Mytheresa, verantworte letztlich den gesamten HR-Bereich von dem Talent Attraction Team, wie wir das nennen, bis hin zu den Business Partnern, also all das, was wir hier in diesen Folgen ohnehin schon gehört haben. Ich habe vor 5,5 Jahren bei Mytheresa gestartet. Damals war das so ein winzig kleines Unternehmen mit 350 Mitarbeitenden. Ich kam damals aus der Unternehmensberatung, also ich war in einer HR-Funktion bei einer strategischen Unternehmensberatung und habe mir damals gedacht, Mensch, warum nicht mal was Neues machen und vor allen Dingen ein wesentlich weiteres Feld im HR-Bereich aufmachen, weil wenn du in so einer HR-Funktion in der Beratung bist, dann hast du eine relativ schmale Art von Themen, die dich so bewegen und als Mytheresa gesagt hat, ob ich denn zu ihnen kommen möchte, habe ich mich so gefragt, so Mensch, High Fashioness, Logistics, das ist ja das Thema, um das es heute gehen wird, und IT-Leute alle unter einem Dach, hört sich für mich ziemlich wild an. Die haben ja normalerweise so im Habitus nicht so unbedingt viel miteinander zu tun. Das hat mich damals bewegt und so bin ich zu Mytheresa gekommen. Nachdem ich übrigens ein sehr interessantes Bewerbungsgespräch damals hatte mit unserem CEO und er mir geklagt hat, dass sie in 2 Bereichen nicht fähig sind, Mitarbeiter zu finden, nämlich einmal im IT-Bereich, oh Wunder, das ist ja jetzt nicht so besonders verwunderlich. Und das zweite war im Logistikbereich. Und ich glaube, da kommen wir jetzt wahrscheinlich heute auch noch ein bisschen dazu, warum das eigentlich eine Herausforderung ist, dort Mitarbeitende zu finden.
Ich frage mal vorab kurz rein nochmal, wie viele Mitarbeitende sind gerade in Summe bei Mytheresa tätig und wie viele davon in der Logistik?
Knapp über 2000 insgesamt und stand letzte Woche 1050 in der Logistik.
Also halb, ja. Ach, ich bin ja nicht Co-Host, Entschuldigung.
Du bist heute nicht Co-Host, aber du bist jetzt auch dran, liebe Anjali, da dich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ja sonst hauptsächlich als Co-Host kennen und wir auch schon viel Beispiele über Flaconi gebracht haben aus deiner Zeit. Kannst auch du noch mal bitte ein bisschen was erzählen? Wie genau waren hier die Hiring-Herausforderungen bei Flaconi? Wie sah die Belegschaft aus? Wie viel davon Headquarter? Wie viel in der Logistik?
Sehr gerne. Ich freue mich, vielleicht als Vortrag total darüber reden zu dürfen, weil mein HR-Herz immer dafür für die Logistik geschlagen hat. Also ich habe angefangen, nach der KPMG bin ich damals zu Auktionata gegangen und die haben ja Kunstauktionen digital machen wollen. Und da hatten wir auch schon das Headquarter, also die ganzen Kunstexpertinnen und aber auch die Logistik, die aber eine sehr langsame Logistik war, also keine Fast-Moving-Consumer-Good-Logistik, sondern eher sehr vorsichtige Logistik, weil du musstest ja die Kunstwerke transportieren. Und das fand ich auch schon immer aus HR-Sicht so super spannend. Also wie mache ich Kultur, die sowohl den Kunstexpertinnen hilft und die aber auch für die Logistik funktioniert. Und das war für mich einer der großen Gründe, warum ich damals auch zu Flaconi gehen wollte. Wir hatten auch die IT, also ähnlich wie du sagst, Björn. Und wir hatten die Logistik, die 50% der Leute ausgemacht hat. Und das fand ich total spannend. Was wir bei Auktionata nicht hatten, war eben die Peak-Season-Geschäfte, weil natürlich sehr, sehr viel Anteil des Umsatzes über Weihnachten gemacht wird. Ich weiß, dass es bei Douglas auch so ist. Auch in der Modeindustrie hast du ja die Peak-Saisons. Und das fand ich sowohl für Recruiting total spannend. Also wie kriege ich, wir haben die immer Weihnachtselfen genannt, die Leute, die einfach nur für 4 Wochen bei uns arbeiten. Und wie kriege ich aber auch diese Kultur hin, dass alle die Beauty-Experience fühlen? Und ich würde tippen, bei Mytheresa ist es ja auch eine Herausforderung. Du kannst ja nicht einfach die Klamotten in den Karton werfen und wegschicken, sondern ich brauche ja auch Leute, die sich wirklich mit dieser Unboxing-Experience befassen. Und das fand ich für mich selber so richtig toll als Herausforderung. So wie level ich diese verschiedenen Gruppen im Unternehmen?
Björn hatte tatsächlich eine Anekdote und bevor wir jetzt in die nächsten Fragen einsteigen, ich muss mich wirklich outen. Ich habe am Anfang, da haben wir uns über Mitarbeiterzahlen bei euch unterhalten, dann war ich so, wow, so groß seid ihr und dann meintest du, naja, davon ist ein riesengroßer Anteil Logistik. Ich sage, wow, dass ihr das selber macht, bei About You hatten wir die Logistik outgesourced.
Komplett.
Über Dienstleister, ja. Ich war total geflasht und dann hat Björn mir eine wundervolle Anekdote über die Boxen von Mytheresa erzählt und wie wichtig das Packaging ist bei diesen High-End-Produkten. Diese gelben Boxen, dass die wahnsinnig beliebt bei euren Kundinnen und Kunden sind und in Summe einfach dieses Unboxing-Erlebnis so zentral ist, dass die Logistik super High-End funktionieren muss.
Ich glaube, eine der Themen, die uns ausmachen und auch einer der Gründe, warum wir uns nie entschieden haben, dazu Logistik outzusourcen, ist, dass uns sehr bewusst ist, dass wir bei einem hochpreisigen Produkt, das wir verschicken, dass wir auch eine entsprechende Experience übermitteln müssen, was ohnehin schon in E-Commerce enorm schwierig ist. Deswegen bleiben uns ja nur 2 Touching Points. Das eine ist eine ziemlich plumpe und das ist unsere Webseite. Und das zweite, aus unserer Sicht viel wichtigere Experience-Momentum, das so entstehen kann, ist das Unboxing. Und was ich damit meine ist, wir haben uns schon vor einiger Zeit dazu entschieden, dass wir die Ware, die wir verschicken, sehr kuratiert verschicken. Also im Sinne von, du kriegst das immer eingepackt als ein Geschenk mit einer Box. Ne? Die war früher mal in einer anderen Farbe, heute ist sie gelb. Und diese gelbe Box, die wir verschicken, die hat so einen ikonischen Effekt mittlerweile erzielt, dass wir in Kundengesprächen die immer mal ganz gerne im Hintergrund sehen. Ne? Wir machen so immer mal so Gespräche mit Kundinnen und Kunden und dann siehst du sowas im Hintergrund stehen und das ist wieder so ein Wiedererkennungseffekt. Der Fachbegriff dazu heißt übrigens Smashables. Smashables bedeutet, dass du versuchst, bei dem Kunden eine Experience zu generieren, die wiederkehrend ist. Einer der besten Beispiele davon ist, dass du die Abbildung einer Coca-Cola-Flasche immer wieder erkennst, weil das ist wirklich immer die Coca-Cola-Flasche. Und dementsprechend haben wir zum einen die Farbe und zum anderen das Boxing. Und das führt halt zu so einer Art Wiedererkennungseffekt. Und das ist für uns ein sehr wichtiges Mittel, was übrigens dazu führt, letzter Satz dazu, dass wir natürlich schon vor einiger Zeit auch aus so ein sogenanntes Eco-Packaging umgestellt haben. Also du kannst bei uns auch immer bestellen und dann kannst du es dir in einer recht einfachen Verpackung liefern lassen. Und selbst die Kundinnen und Kunden, die bei uns wiederkehrend einkaufen, selbst die verzichten darauf, weil sie so heiß auf die gelben Boxen sind.
Was bei uns damals bei Flaconi noch ein Punkt war, es nicht outzusourcen, war dieses Peak-Geschäft. Weil natürlich an Weihnachten, da war nichts mit 8 Stunden und da war auch mal ein Samstag und wir haben auch immer so eine Leadership-Night gehabt, wo das ganze Headquarter praktisch mitgepackt hat über Nacht. Und eine der Überlegungen war, dass wenn du das outsourcest, du nicht von Leuten erwarten kannst, von dem Dienstleister, dass die alles daran setzen, vor dem 21.12. die Sachen rauszubringen.
Wir haben ja jetzt das Thema High-End-Logistik bei Björn. Jetzt würde ich mal auf das ganze Thema Peak-Geschäft-Logistik, auch da Unboxing-Experience bei Beauty-Produkten super wichtig, aber nochmal deutlich saisonaleres Geschäft als im Fashion. Liebe Anjali, du hast innerhalb kürzester Zeit eine riesengroße Logistik mit aufgebaut und innerhalb weniger Wochen eine gute 3-stellige Anzahl an Menschen für euer Logistikzentrum eingestellt. Kannst du hier noch mal ein paar Hintergründe geben zu diesem Projekt?
Ja, super gerne. Vor allem auch, weil es wirklich eins der Projekte ist, wo ich bis jetzt auf meine Karriere zurückgucke und sage, wow, das war richtig krass. Das war allerdings nicht Peak-Geschäft, sondern wir haben bei Flaconi ein neues Logistikzentrum in Halle eröffnet. Und das heißt, wir mussten innerhalb von wenigen Monaten sicherstellen, dass die gesamte Logistik praktisch funktioniert. Und das heißt, die erste Herausforderung war schon, gerade auch aus HR-Sicht, ja, wie viele Logistiker brauche ich denn jetzt? Weil du kannst ja nicht vorhersehen, wie viel Volumen wird verschickt und auch, wie viel wird denn noch in Berlin abgewickelt? Und erschwerend kam hinzu, ja, was weiß ich denn, wie der Arbeitgebermarkt in Halle ist? Das war eins der großen Projekte, wo HR wirklich mal Sichtbarkeit und Business Impact hatte. Also das war ein Thema, da mussten wir nicht diskutieren, ob IT wichtiger ist oder Sales. Und es war auch so ein tolles Projekt, weil wir alle zusammengearbeitet haben. Was haben wir gemacht? Wir haben im Grunde einmal gerechnet, zusammen mit Sales, wie viel Produkte verschicken wir und wie viele Leute brauchen wir. Wir kamen dann irgendwie auf 300 Logistikmitarbeitende. Jetzt ist ja die erste Herausforderung. Nur weil da so ein Arbeitsvertrag in der Logistik jetzt unterschrieben ist, würde ich nicht alles drauf wetten, dass alle auch wirklich anfangen. Das ist schon eher eine Branche, wo relativ kurzfristig Leute nicht kommen, obwohl die Verträge unterschrieben sind, wo sie am nächsten Tag nicht mehr kommen. Also es ist sehr volatil. Und ich kann nicht 300 Mitarbeitende adäquat interviewen in 2 Monaten. Das war eigentlich die große Herausforderung. Wo kriege ich die Massen an Leute her und wie kriege ich die ins Unternehmen? So, was wir dann gemacht haben, und das war wirklich eine der coolsten Sachen, die ich in meiner Karriere gemacht habe, wir haben im ersten Schritt, passend zu unserer Employer Branding Folge, haben wir in der Logistik unsere Logistiker in Berlin gefragt, warum arbeitet ihr gerne bei uns? Was ist es, was Flaconi ausmacht, weil wir für die Logistik eine fantastisch niedrige Fluktuation hatten? Und da kamen dann Sachen raus, auf die wäre ich als HRlerin nie gekommen, weil einer der großen Punkte war, keine Wochenendarbeit und keine schweren Produkte. Das heißt, es ist auch ein Beruf, der für Frauen möglich ist und nicht so körperlich anstrengend. Dann haben wir eine echte Employer-Branding-Kampagne mit unseren echten Logistikern gemacht, also die Leute in Berlin, die auch ihre Sätze dann hingeschrieben haben. Also ich bin Flaconi und ich arbeite hier, weil ich die Produkte so gut tragen kann. Und das war zum einen ganz, ganz toll für unsere Logistiker in Berlin, weil die auf einmal richtig Teil von diesem Konzept waren und gebrannt haben dafür. Und ich war einfach jedes Mal stolz, wenn ich irgendwo ein Plakat gesehen habe. Und dann haben wir eine Off- und Online-Kampagne gemacht. Also wir haben wirklich Halle gepflastert mit den Plakaten. Wir haben das bei Bäckereien ausgelegt, bei so Tüten. Und wir haben Social-Media-Kampagnen ausgespielt, einfach weit, weil man viel Masse braucht. Heute würde ich ehrlicherweise das auf TikTok spielen. Und dann haben wir ganz, ganz viele Bewerbungen gekriegt, ne? Also irgendwie Tausende von Bewerbungen und haben uns gefragt, ja, okay, ich rufe die ja jetzt nicht alle an. Wie mache ich das denn jetzt? Weil wir hatten 2 Leute in Halle sitzen, die dafür zuständig waren. Und was wir dann gemacht haben, wir haben eine Online-PowerPoint-Präsentation gemacht, eine Slides, wo wir einmal erklärt haben, was ist Flaconi, was sind die Tätigkeiten, also was ist Picken, was ist Packen, was sind unsere Werte, was sind die Konditionen für den Job. Haben wir wirklich einfach so hingeschrieben und haben dann einen Link drunter gemacht, wenn du jetzt noch Lust hast, füll das aus. Und der Link ging dann zu einem Mini-Forms-Test, wo wir auf der einen Seite nochmal gefragt haben, was siehst du da auf dem Bild? Also was ist das, ein Picker? Ist das ein Packer? Um zu sehen, haben die Leute verstanden, was die Aufgabe ist. Und wir haben noch so Kulturfragen gestellt. Wie arbeiten wir zusammen? Wie reagierst du auf solche Situationen? Bist du jemand, der tendenziell eher pünktlich ist? Und all sowas. Und haben dann gesagt, es waren 15 Fragen. Alle, die mindestens 10 Fragen richtig beantwortet haben und nicht die Red Flag Fragen falsch beantwortet haben. Also Red Flag Frage war, ich finde, alle sollten Deutsch können. Wir sind hier in Deutschland. Stimmst du dem zu? Ja, nein. Und ein Satz so. Und wenn da jemand Ja gesagt hat, dann war der raus. Und haben dann, wenn du die 10 Fragen richtig hast, haben wir gesagt, schick uns einfach eine WhatsApp und wir melden uns. Und mit den Leuten, die uns dann gewhatsappt haben, haben wir nochmal so ein 15-Minuten-Gespräch geführt. Und so haben wir es geschafft, in 2 Monaten 900 Leute durchzumanagen und am Ende 300 Leute einzustellen.
Wow.
Und das war das Faszinierende, es sind auch noch alle gekommen. Also wir hatten irgendwann dann auch zu viel, weil offensichtlich dieser Prozess so ansprechend für die Zielgruppe war, dass die auf einmal alle vor uns standen. Und das war einfach eine der verrücktesten Sachen, die ich jemals gemacht habe, wo wir Riesenglück hatten. Halle ist ein richtig toller Standort. Ich hatte fantastische Ansprechpartner bei der Agentur für Arbeit und die haben da eine Pressekonferenz organisiert mit diesem Logistikpark Halle. Und dann hatten wir einfach das Riesenglück, dass die dpa das aufgenommen hat und auf einmal lief mein kleiner Satz mit wir suchen Leute für Halle und was macht Flaconi da über die DPA-Verteiler. Und das hat einfach das Marketing, also es war ein Traum.
Anjuli, das ist eine wunderbare Geschichte und auch nochmal rückwirkend Gratulation dafür, in so einer kurzen Zeit, dass ihr so viele Menschen für euch habt begeistern können.
Thank you.
Also wir haben einen ähnlichen Approach, weil du jetzt gerade darüber sprichst, dass ihr damals in Halle ein Logistikzentrum aufgemacht habt. Wir hatten im letzten Jahr ein Logistikzentrum in der Nähe von Leipzig aufgemacht. Um ganz konkret zu sein, es liegt genau zwischen Halle und Leipzig, nämlich am Flughafen in Leipzig. Und wir hatten ungefähr die gleiche Herausforderung, nämlich zum einen völlige Unbekanntheit in der Region und eine ziemliche Übersättigung just genau in dieser Region, was die Logistikjobs anbelangt. Das war uns schon bewusst, ne? Da gibt es ja ganz große Wettbewerber. Dementsprechend ist der Markt schon auch einigermaßen heiß umkämpft in dem Bereich. Und du hattest jetzt gerade gesprochen, ihr habt so eine Art Employer Value Proposition ausgearbeitet, just genau für euren Logistikbereich. Und ähnliches haben wir das auch gemacht. Und ich fand das gerade so interessant, als du darüber gesprochen hast, dass da für dich auch so verwunderliche Themen dabei waren. Für mich ehrlicherweise auch, weil ich kann das, was du gerade gesagt hast, vollkommen unterstreichen, nämlich die Wichtigkeit, nicht schwer heben zu müssen. Das war bei uns auch so einer der Themen, warum wir viele Bewerbungen bekommen haben. Und dann, was uns gar nicht aufgefallen ist als Unternehmen, dass wir ganz viele glänzenden Augen vor uns hatten, wenn wir so durch unser neues Logistikzentrum gegangen sind, weil natürlich der Ware entsprechend ist es da ganz sauber. Also da gibt's nichts Fettiges, Ekliges oder sonst irgendwas, sondern das ist natürlich total plain. Da haben natürlich auch viele gesagt, Mensch, das ist ja ganz anders als bei den Unternehmen, bei denen ich bislang beschäftigt war, und haben sich dann bei uns beworben. Vielleicht ganz kurz zu dem Prozess. Wir haben es ein bisschen anders gemacht. Also wir haben auch die Region zugepflastert, letztlich mit ganz viel Werbung, und hatten allerdings das Glück, dass wir eine Vereinbarung kurz vorher ausgemacht haben mit einem Spieler des RB Leipzig. Das hat uns zumindest eine Menge Attention gebracht in der Region. Und unser Slogan war, komm in unser Team. Ne? Und das war dann mit Emil Forsberg zusammen, der in der Region, bevor er jetzt nach New York gewechselt ist, auch ein wirklich hohes Ansehen genossen hat. Und dementsprechend hatten wir auch eine Figur. Ne? Natürlich spielst du nicht mit dem zusammen auf der Fläche, später in der Logistik. Das war, glaube ich, dann wirklich allen klar. Aber was wir erzielen wollten, war halt einen Abstand zu gewinnen zu den anderen Playern am Markt. Und das ist uns damit dann tatsächlich gelungen. Der Prozess selbst, Anjuli, weil du es gerade angesprochen hast, im Logistikbereich, wie du gerade auch schon angesprochen hast, musst du davon ausgehen, dass du doch ein hohes Volumen an Ghosting hast. Selbst wenn Mitarbeitende schon einen Vertrag unterschrieben haben, heißt es nicht, dass sie an ihrem ersten Tag bei dir erscheinen. Weil in der Zwischenzeit kann es auch sein, dass ein anderer Anbieter ihnen einen Vertrag mit 1 oder 2 Euro mehr gegeben hat und dann sind die relativ schnell weg. Also wir haben es schon in dem Bereich zu tun mit einer sehr fluktuierenden Gruppe. Bei dem, was aus meiner Sicht natürlich auch vollkommen nachvollziehbar ist, insbesondere das Geld eine Rolle spielt. Ne? Aber was für uns wichtiger war, was sind denn jetzt ganz plump nach der Bedürfnispyramide eigentlich sprechen, was ist eigentlich das, was ein Mensch so braucht? Also was ist eigentlich das, was uns attraktiv machen kann? Und wir hatten aus Interviews, die wir vorgeführt haben, schon erkannt, dass zwar der Standort am Leipziger Flughafen ein ganz guter Standort ist, weil gut erreichbar mit der S-Bahn, aber ist halt nicht gleich um die Ecke. Ne? Also sowohl von Halle aus nicht, als auch von Leipzig aus nicht. Und auch da, glücklicher Zufall, hatte die Bundesregierung kurz vorher entschieden, ein Deutschlandticket einzuführen, sodass wir unseren Mitarbeitenden dort jetzt alle ein umsonst Deutschlandticket anbieten. Dementsprechend ist zumindest die Transportation schon mal gelöst. Und dann gehst du in die nächste Frage nach der Bedürfnispyramide und das ist dann ganz einfach Essen, Trinken. Und anders als an anderen Standorten hatten wir von Anfang an auch eine Kantine, die für wirklich wenig Geld dort auch Speisen anbietet. Und das alles in Kombination, das ist total wichtig. Und deswegen muss man schon sagen, wir haben vorhin darüber gesprochen, über so eine Bubble. Ich bin da vollkommen bei dir, Anjuli. Ich bin genau wie du auch, Feuer und Flamme, gerade was den Logistikbereich anbelangt. Ganz anders als viele andere Bereiche gibt es da eine andere Aufmerksamkeit auf andere Themen. Aber mich begeistert das jedes Mal.
Ich finde total gut, was du sagst, Björn, weil wir hatten lange die Diskussion vorab, Gehalt reinschreiben, ja oder nein. Also damals war es so, Zalando hatte eine Kampagne, wo sie den Stundenlohn auf das Plakat geschrieben haben. Und wir haben lange diskutiert, ob wir das machen sollen oder nicht. Aber genau aus der Perspektive haben wir uns dann auch dafür ausgesprochen, dass wir gesagt haben, wenn du jemand bist, der 13, 14, 15 Euro die Stunde verdient, macht es einfach einen Riesenunterschied, ob das 18 Euro sind oder 15. Und deswegen haben wir es reingeschrieben. Aber natürlich, wir sind da im Starpark, da sind eben auch die großen Player. Was bei uns fantastisch gewirkt hat, und das fand ich einfach auch aus strukturellen Missständen aufheben eine tolle Sache, wir hatten eine Elternschicht und die haben wir ganz aktiv beworben, dass wir sagen, wir bieten eine Schicht an, die nicht mit der Kita interferiert und haben dann gesagt, die Eltern, die können dann eben zwischen 8 und 10 anfangen und auch aufhören, wenn die Kita da ist, weil du ja sonst in der Logistik schon diese sehr starren Schichten hast. Und das war für mich einfach so was Wunderschönes, weil wir damit eben auch die Logistik ganz durchgemischt haben und ganz vielen Leuten eine Chance gegeben haben. Und was wir auch von Anfang an sehr beworben haben und auch wirklich gemacht haben, ist, wir haben intern befördert. Also wir haben ganz klare Programme gehabt, wo wir gesagt haben, wenn du bei uns als Picker oder Packer anfängst, wir bauen die Teamleiter intern auf. Und das sind natürlich wichtige Sachen, aber mir ist total bewusst, wenn mir jemand 25% mehr Gehalt gibt für die gleiche Tätigkeit, im schlimmsten Fall auch noch im Haus nebenan, da wird es schwer, das zu matchen.
Ich finde die Themen, die ihr jetzt gerade mitgegeben habt, super spannend. Und ich habe mich ja gerade schon geoutet als Person, die selber noch nie wirklich Logistik-Hiring betrieben hat. Was ich jetzt mit rausgenommen habe und was ich jetzt einmal so zurückspiegeln würde, ist A, die Strategie, wie man Personal findet, ist einfach eine komplett andere. Also zieht euch aus eurer Bubble raus. Nein, es sind nicht alle Menschen auf LinkedIn aktiv. Nein, man erwischt nicht alle möglichen Menschen auf Digitalkarrieremessen. Versetzt euch glasklar in eure Zielgruppe rein. Einmal das Beispiel, was ich gerade von Anjuli ganz schön fand, das Thema, wie zugänglich mache ich eigentlich diesen Bewerbungsprozess, ja? Habe ich irgendwie eine Karriereseite, wo man erstmal irgendwie einen Laptop für braucht, wo ich mich extrem erstmal durchfriemeln muss, bis ich dann wirklich meinen Lebenslauf hochgeladen habe? Und dann das Beispiel von dir, Björn, in die Richtung, was ist eigentlich gerade die Bedürfnispyramide von den Personen? Wo können wir gerade mit unserer Logistik gegenüber anderen Bereichen punkten? Stichwort Free Transportation, sauberes Lager, wenig schwere Dinge zu heben.
Ja, und ich möchte gerne adden, wenn du auf einmal vor der Herausforderung stehst, 100, 200 oder 300 Leute zu heiern, du musst ganz anders denken, was Zahlen angeht. Also es geht ja nicht mehr darum, dass du sagst, hey, ich suche zwei Techies, sondern du musst auf einmal wirklich rechnen, wie viele CVs muss ich pro Tag erhalten, wie viele muss ich von denen screenen, wie viele Interviews muss ich führen, rein damit du das zeittechnisch hinkriegst. Und das war für mich total spannend zu sagen, ich habe ja gesagt, ich möchte 300 LogistikerInnen haben. Das heißt, ich gehe davon aus, ich stelle ein Viertel der Bewerbenden ein. So, das muss ich erstmal raten. Das heißt, ich sage, ich brauche 1200 CVs, die bei mir landen. Wie kriege ich 1200 CVs und wer guckt die denn durch? Und das ist was, das du ja im normalen Recruiting nie machst. Wenn du Techies rekrutierst, sagst du ja, ey geil, ich habe 10 Bewerbungen gekriegt.
Darauf würde ich gerne auch nochmal eingehen, weil ich glaube, die schiere Anzahl der Personen, die du zu heiraten hast, die ist dann wirklich am Anfang erstmal, die machen dich wirklich erstmal baff, ne? So und denkst, wow, mal gucken, ob wir das hinbekommen. Aber du hast ja gerade ein Stichwort genannt. Ich würde das mal bezeichnen als die Niedrigschwelligkeit. Wir haben uns beispielsweise dazu entschieden, dass wir überhaupt gar keine CVs anfordern. Wir haben sozusagen so eine Art Quick Apply gebaut, indem du wirklich nur einen Namen, eine E-Mail-Adresse, Telefonnummer, letztlich die Frage, ob du auch eine Arbeitserlaubnis hast, dort einfüllen musst. Bubble ist halt schon auch ein echt total wichtiges Stichwort, weil, nee, es hat nicht jeder einen Laptop zu Hause. Und wir hatten schon durchaus so als Feedback, bevor wir das Quick-Apply-Thema hatten, dass du jetzt auch mobil ausfüllen kannst, dass uns Bewerbende die Feedbacks gegeben haben, sie mussten dann wirklich in den Internetcafé, damit sie sich bei uns bewerben können. Und das ist eine komplett andere Gruppe von Menschen. Wir haben beispielsweise damals uns überlegt, dass wir die Bewerber bei uns einladen zu einem Bewerbertag. Ja, das fühlt sich ein bisschen komisch an, weil das würdest du natürlich niemals im IT-Bereich machen, dass du gleich mal so 20 Leute einlädst und sagst übrigens Welcome. Aber das ist in dem Bereich vollkommen Usus und dementsprechend hatten wir immer wieder Bewerbertage, ganz so wirklich in der High Season, alle Woche mit 50 Personen, die wir eingeladen haben. Die haben wir uns dann wirklich schön eingeladen. Auch das Auge ist mit, ja, bei Bewerbenden, auch in dem Bereich. Wir haben schon Wert darauf gelegt, dass wir auch die Präsentation von uns in einem Rahmen durchführen, der auch wirklich welcoming ist und nicht, ach so, ihr habt da mal was zusammengeschustert und ladet uns jetzt dazu ein, sondern das war schon auch eher hochwertig. Wir haben eine Präsentation von uns gemacht, das war so eine Gemeinschaftsarbeit aus dem Business zusammen mit HR, das machen wir also zusammen und dann haben wir Stationen aufgebaut. Letztlich haben wir das Lager in klein nachgebaut, ja, in verschiedenen Räumen. Dort laden wir dann diejenigen ein, die bei uns sind, dort sich die Station anzuschauen und sich auch auszuprobieren, weil es natürlich auch in einem Lager unterschiedliche Jobs gibt. Dann gibt es irgendwie einen Endverpacker, es gibt Geschenkverpacker in unserem Fall. Es gibt irgendwie diejenigen, die Returns machen, also die ganze wiederkehrende Ware bearbeiten. Wir machen das möglichst schnell. Also das heißt, ihr Zeitinvest auf der Bewerberseite jenseits von einem Quick Apply und das auszufüllen, ist nochmal ein Telefonat. Und dann ist die Investition nochmal 3 Stunden für so einen Bewerbertag. Und danach haben wir den Bewerbern möglichst schnell auch ein Angebot gemacht. Das ist halt total wichtig, ne? Niedrigschwelligkeit und Speed is King am Ende auch in dem Bereich.
Das stimmt. Mir fällt gerade ein, wir haben auch so Bewerbertage organisiert. Nochmal die Agentur für Arbeit in Halle, fantastisch. Die haben uns da mitgeholfen. Und was wir ganz oft gemacht haben, ist, wir haben Probearbeiten, Schnupper, Working oder wie auch immer gemacht und dann praktisch die Arbeitsverträge gleich mitgegeben. Weil die Geschwindigkeit ist super schnell. Annika hatte es schon gesagt, wir nehmen ja auch ein paar Folgen auf, wo wir darüber reden, die Nicht-Schreibtisch-Jobs zu hiren. Und mein Gefühl ist insgesamt, dass in allen anderen Bereichen dieser ganze Obsession mit dem Lebenslauf überhaupt nicht relevant ist. Und mir hat es auch nochmal geholfen zu verstehen, ja, okay, also wenn ich einen HRler einstelle, dass der vielleicht einen Lebenslauf gut machen soll, fair enough. Aber muss jetzt mein Engineer irgendwie besonders gut Word-Dokumente aufbauen tabellarisch und muss das der Logistiker machen? Ich fände es schön, wenn wir das auch mal wieder in die LinkedIn-Bubble zurückholen, dass es vielleicht nicht ganz so sehr darum geht, ob ich jetzt bei Canva besonders fancy mir eine Vorlage gemacht habe oder nicht.
Und es nicht alles so, ich sag mal, hochpoliert und selbstdarstellerisch.
Genau.
Ich merke gerade richtig, wie bei mir im Kopf diverse Groschen fallen und wie ich euch super gebannt zuhöre. Dieses Thema hat mich auch, ich muss es kurz nochmal sagen, derartig interessiert. Ich glaube auch aus dem Grund, weil ich bei About You durch das Outsourcing der Logistik immer so ein bisschen innerlich die Sorge hatte, was, wenn dieses Projekt um die Ecke kommt und ich einfach keine Ahnung habe, wie ich es gerade angehe. Wenn ich jetzt einmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fragen würde, sind so die Top 3 Herausforderungen, wenn das Projekt um die Ecke kommt? Bitte bau einen neuen Logistikstandort auf. Was sind die Themen, wo man sagt, da werdet ihr euch in gewisser Weise die Zähne dran ausbeißen und oder das sind die Herausforderungen, die müssen sofort stehen. Die sind erfolgskritisch, um das hinzubekommen. Fangen wir mal mit Björn an. Was wären deine Top 3?
Also die schiere Größe, über die wir gerade schon gesprochen haben, bedeutet, dass du auch in einem HR-Bereich ordentlich aufgestellt sein musst. Was man nicht vergessen darf, ist, für sich selbst zu sorgen, dass man genügend Kapazitäten auch bereitgestellt bekommt. Das zweite Thema, das wir zumindest in Ansätzen etwas verpasst haben, ist, wenn du das in einem Large-Scale-Hiring-Prozess machst, dann musst du dir bewusst sein, dass die Mitarbeitende, die bei dir um die Ecke kommen, dass die auch ausgebildet gehören, selbst wenn der Job noch so einfach ist, aber du hast ganz viele Menschen plötzlich vor dir stehen. Und wir hatten schon ganz am Anfang mal so diesen Effekt, dass wir so die ersten 100 Leute bei uns begrüßt haben und irgendwie hat sich's angefühlt, wie keiner weiß, was zu tun ist. Also ein guter Plan ist definitiv notwendig. Und last but not least, ich glaube, Anjali, du hattest es gesagt, ihr hattet am Anfang schon darauf geachtet, dass ihr auch schon eine Auswahl trefft aus den Bewerbenden heraus. Wir sind so ein bisschen andersrum rangegangen, aber wir haben erstmal ganz viel geheiert, was aus meiner Sicht auch richtig ist. Und dann stellt sich aber irgendwann heraus, dass du dich auch wieder irgendwann von Leuten wieder trennen musst. Und das geht leider gar nicht anders, also weil du merkst dann einfach, dass die Performance dann doch nicht so da ist, wie du sie dir erhofft hast. Und das musst du in deiner Personalplanung mit eingeplant haben, weil die Fluktuation in dem Bereich, anders als Anjali das jetzt aus ihrer Zeit von Flaconi berichtet hat, was ich ganz großartig finde, wenn sie niedrig ist, aber du kannst schon davon ausgehen, dass du so eine Fluktuation hast, gerade am Anfang, die so bei 10-20% irgendwo sich eingetrudelt hat. Und dementsprechend musst du natürlich auch schon weiterdenken und sagen, okay, ich muss auch schon wieder rehiren. Also du fängst an, das Volumen abzuarbeiten und im gleichen Moment bist du schon in so einer Rehiring-Schleife drin. Das sind so meine Top 3.
Vielen Dank. Anjali, was wären deine Top 3?
Was ich besonders herausfordernd fand, aber ich glaube eher aus der People- und Culture-Brille und nicht aus der Recruiting-Brille, ist, wenn du was ganz neu aufbaust, aber trotzdem deine Kultur mitbringen willst. Das ist halt super schwer, weil es sind ja kaum Leute in der neuen Logistik, die die alte Kultur verkörpern. Und das heißt, es ist für HR auch wirklich viel, viel mehr Arbeit, auch die Basic-Arbeit sicherzustellen, dass die Ways of Working und die Kultur, also die Values weitergelebt werden. So ein bisschen wie Björn das gesagt hat, also es ist praktisch ein Plus-Ausbildung. Also du musst den Leuten beibringen, wie die Jobs zu machen sind. Plus, also du willst ja das Gefühl behalten. Du willst ja weiter dieser gute Arbeitgeber sein. Für mich das Riesenthema war wirklich, du musst einmal mathematisch rangehen. Wie viele Leute will ich haben? Wie viele Bewerbungen sind das? Wie viele Leute springen ab? Wie viel Fluktuation gehe ich davon aus? Und das musst du einmal für dich machen. Und ich weiß noch, ich habe mich vor diese Excel-Tabelle gesetzt. Ich habe erstmal einen kleinen Nervenzusammenbruch gekriegt, weil ich dachte, wie soll ich denn 16.000 Menschen erreichen in 3 Monaten? Das geht ja gar nicht.
Und diese Vorstellung, vor dieser Excel-Tapete zu sitzen, ich muss gerade grinsen, dass du meintest, Annika, dir wird das gar nicht so ein Schock jagen wegen mathematischer Herleitung. Wahrscheinlich wäre das richtig, aber wenn es dann einmal sickern würde, dass ich innerhalb weniger Wochen 16.000 Personen erreichen muss, sonst läuft ein absolut umsatzerfolgskritischer Businessprozess nicht. Ich glaube, ich würde erstmal eine Runde mich in die Ecke setzen und weinen.
Genau, aber man muss das einmal machen. Und das ist für mich wirklich das krasse Learning gewesen, weil es so viel komplexer ist als nur eine Personal-Hiring-Budget. Also wenn du irgendwie deine Personalplanung für das Jahr machst. Und für mich das dritte große, das ist nichts, was HR alleine machen kann. Also holt dir Hilfe. Ich habe selten mit so viel Liebe und Spaß mit dem Brandteam zusammengearbeitet, wie bei dieser Employer-Branding-Kampagne. Das wäre eh mein Tipp bei diesen großen Aufgaben. Seht es doch als riesen, tolles, geiles Projekt, wo A, HR da ist und nicht diskutieren muss, ob wir Mehrwert schaffen oder nicht. Und es ist auch einfach eine ganz tolle Möglichkeit, auch mal neue Sachen auszuprobieren und mal tolle Sachen auszuprobieren. Und ganz wichtig, sprich mit den betroffenen Leuten. Also frag die LogistikerInnen, was ist wichtig für sie? Geh nicht von deinen Assumption aus. Also nur weil der Björn als Beispiel sagte, hey, ich habe keine Lust, lange Wege zu machen und mir ist wichtig, dass wir gut angebunden sind. Vielleicht ist es auch eine München-Perspektive oder eine Berlin-Perspektive.
Ich habe jetzt 6 Lessons learned so versucht zusammenzufassen, die wir einmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben. Und zwar das erste, mathematisch an die Thematik gehen, nicht würfeln, sondern einmal sagen, was ist die Schwungmasse, die ich jetzt gerade bringen muss? Punkt 1. Punkt 2, Schnelligkeit. Seht zu, dass die Prozesse sitzen, seht zu, dass ihr schnelle Angebote rausgeben könnt. Dann drittens das ganze Thema dazu, seid euch einer gewissen Fluktuation bereits in den Einstellungsprozessen oder auch eben Ghostings, Absprungraten, seid euch dem bewusst, plant das ein, auch wieder in dem mathematischen Funnel letztlich. Dann viertens, kennt eure Zielgruppe. Sitzt nicht in eurem Büro und sagt, ich glaube, dass wir Folgendes brauchen, sondern sprecht mit den Logistikerinnen und Logistikern, sprecht mit der Agentur für Arbeit, sprecht mit Partnern, macht einfach da eure Hausaufgaben. Dann das nächste Thema, seht es als Projekt an. Kapazitäten im HR schaffen, sagtest du gerade, Björn. Also seid euch dem bewusst, dass das wahnsinnig viel Arbeit ist, diese Person zu hiren. Und Anjuli, du sagst, auch da mach das nicht alleine. Mach's mit dem Business zusammen. Arbeitet daran zusammen. Es ist kein Rüberwerfen. Bitte stell mir die Menschen ein, sondern es ist an der Stelle wirklich ein Schulterschluss und ein wir rocken gerade dieses Projekt zusammen, genauso wie wenn man im Büro sagt, hey, wir rollen eine neue Tech-Plattform aus. Das macht ja auch nicht ein isoliertes Subteam, sondern da gibt's ja auch, sage ich mal, ganz viele Workstreams-Personen. Und letzter Punkt, auf den ich auch gleich nochmal hinsichtlich Onboarding gerne kurz mit euch eingehen würde. Wie stellt ihr eure Kultur und Ways of Working sicher, wenn ihr die Person eingestellt habt? Habe ich aufgepasst? Habe ich die Punkte richtig zusammengepasst oder fehlt euch noch irgendwas?
Ich finde, das war eine großartige Zusammenfassung.
Das freut mich. Wieder was gelernt heute aus der heutigen Folge. Ich finde es richtig cool. Jetzt hatten wir das Thema Ways of Working und da möchte ich gerne nochmal mit euch drauf eingehen. Und zwar, man stellt Mitarbeitende ein, man hat sie jetzt vor Ort und ein wichtiger Punkt an der Schwelle zwischen Einstellung, Rekrutierung, Hiring und dann der Tatsache, die Personen sind bei euch eingestellt, ist ja das Onboarding. Und das eine an der Stelle ist ja immer, man lernt letztlich die unternehmensinternen Prozesse kennen. Also wie genau packe ich jetzt das Paket? Wie rufe ich Bestellungen ab? Also diesen ganzen Hard-Fact-System-Teil. Und dann ein ganz wichtiges Thema. Wie stelle ich eigentlich die Kultur sicher? Das fände ich gerade von euch auch nochmal spannend zu hören. Was sind eigentlich eure Tipps und Tricks zu sagen? Wie mache ich denn ein gelungenes Onboarding, wenn ich die Person einmal gefunden habe? Und wie stelle ich sicher, dass meine Kultur auch entsprechend ins Logistikzentrum übertragen wird?
Das ist jetzt so eine Frage, die gilt nur für Logistik, oder wie? Ist das nicht ein Thema, was
die
wir eigentlich...
nur für Logistik? Nein, aber ich finde, das Thema Onboarding. Wir werden dem ja nochmal eigene Folgen widmen, aber auch da ist jetzt meine These, die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns da wieder auf Büromitarbeitende fokussieren, ist ja relativ groß. Das heißt, in diesem Beispiel möchte ich gerne einmal wissen, was macht ihr konkret für Logistikmitarbeitende? Es kann auch alles Mögliche an Jobs betreffen, die aber nicht in eurem Headquarter sitzen, in dem ihr als Personalleitung auch sitzt und wo ihr wirklich, ich sag mal, einen kurzen Arm habt und sofort mitbekommt, wenn irgendwo ein Team, sage ich mal, komische Ways of Working entwickelt, irgendwie nicht so ganz in die Kultur passt. Wie stellt man das eigentlich fürs Logistikzentrum sicher?
Also ich würde das jetzt mal in zwei Bereiche trennen. Das eine ist eine Art Prozessstandardisierung und das andere ist das Thema Kultur. Das würde ich gerne voneinander trennen. Na, beginnen vielleicht mit den Prozessen. Was da wirklich hilfreich ist, ist einen Standard herzustellen, gut zu dokumentieren, das so zu übermitteln, dass es auch einfach verständlich ist. Was nicht passieren darf, dem Kunden ist es ja am Ende egal, wo, aus welchem Lager er beschickt wird. Aber was dem Kunden nicht egal ist, ist, wenn das unterschiedlich aussieht und eine unterschiedliche Experience verursacht, dann ist das eine Herausforderung. Und dementsprechend ist es auf der Standardisierungsseite total wichtig. Ich glaube, das kannst du mittlerweile auch wirklich gut. Das haben wir nicht gemacht, aber das habe ich mir unlängst mal angeguckt. Durch wirklich auch tolle Learning-Tools erzeugen, Erklärvideos und Ähnlichem. Ja, also das ist etwas, was aus meiner Sicht da gerade auch in der digitalisierten Welt relativ viel möglich ist. Das zweite Thema ist das Kulturthema. Das ist nicht ganz so trivial. Wir als Unternehmen versuchen, eine Kultur zu leben, egal ob das Logistik oder Non-Logistik ist. Und ich versuche auch immer, mich dagegen zu wehren, da so eine Art von Zwei-Kulturen-Landschaft herzustellen. Ich glaube, das ist nicht hilfreich. Gleichzeitig haben wir jetzt die Herausforderung, dass wir verschiedene Standorte haben und ein Logistikzentrum, ich glaube, das ist ähnlich wie bei dir, Anjuli, damals, ist halt jetzt auch rein geografisch etwas weiter entfernt. Was versuchen wir dann jetzt gerade zu machen? Nachdem wir auch festgestellt haben, dass es auch so eine gewisse Entfremdung zwischen Nicht-Logistik und Logistik, ne? So die einen gucken die anderen an, finden die blöd und die anderen gucken die anderen an und finden die doof, ne? So, also das passiert ja mal ganz gerne. Und was wir jetzt im Onboarding versuchen, ist, wir bringen unsere Mitarbeitende aus Non-Logistik nach Leipzig, ganz bewusst. Also das heißt, wir haben 4 Tage Onboarding in Leipzig, bei denen unsere neuen Kolleginnen und Kollegen auch wirklich mit anpacken. Also ich fand das in meinem Leben immer total wichtig, dass ich so diesen Maschinenraum eines Unternehmens auch mal kennengelernt habe. Das machen wir, das starten wir jetzt gerade damit, dass wir das als ein Standard-Worldwide-Onboarding-Programm etablieren, damit auch unsere Nicht-Logistik-Mitarbeitenden das kennengelernt haben. So gleichzeitig bleibt dann die Frage, wie kriegen wir das dann bei den Logistik-Mitarbeitern hin, dass die wiederum auch Teil der Kultur werden. Und das packen wir dadurch, indem wir auch wirklich Zeit miteinander verbringen. Das hört sich super trivial an, aber wo kannst du am besten eine gemeinsame Kultur herstellen als in gemeinsamen Projekten und Leute mit einzubeziehen? So, das heißt nicht, dass wir jeden Picker in irgendwelche Projekte mit einbeziehen können. Das geht natürlich nicht. Aber alles, was möglich ist, und sei das auch nur sowas wirklich Triviales wie die Idee, wie kann eigentlich so eine Sommerparty bei uns aussehen, nehmen wir die Kolleginnen und Kollegen immer mit, weil auch da hat sich in der Vergangenheit gezeigt, machst du das nur aus einem Winkel heraus, dann wird das zwar eine fancy Sommerparty, aber dann fühlen sich die Kollegen aus der Logistik da nicht wohl oder andersrum. Und deswegen ist es halt super wichtig, dabei gerade auch diesen kleinen Themen wirklich zusammenzuarbeiten.
Die ganze Zeit nur genickt, Björn.
Ja, ich auch super schlüssig und einfach spannend. Ich finde auch da, es gibt Punkte, die kann man sich tatsächlich auch da nochmal abschneiden, eben wenn man als Unternehmen deutlich stärker wächst und man da einen Wachstumsschmerz hat. Super interessant. Anjuli?
Was ich noch ganz wichtig finde, weil du hast ja schon viel Kulturtransformation und Role Modeling über das Zusammensein, was übrigens auch ein spannendes Thema wird mit dem ganzen Hybriden. Aber was ich noch als gute Erfahrung habe, wir haben ein Buddy-Programm gemacht für die Logistiker, wo eben jemand, der schon länger da ist, mitläuft und auch ein bisschen erklärt, so arbeiten wir zusammen, das sind die Verhaltensweisen. Was mir immer wichtig war und was mich auch immer ein bisschen geschmerzt hat, und aus Björns Erzählungen höre ich, dass es bei ihm auch so ist, mich hat immer geärgert, wenn die Logistik nicht mitgedacht wurde. Und gerade in Corona war es damals sehr deutlich, ja, wenn die Päckchen nicht packen, kannst du auch nichts mehr programmieren. Und ja, vielleicht muss es nicht die gleiche Sommerparty sein, weil vielleicht wirklich die eine Hälfte eher in irgendeiner super fancy Sache sein will, in einem Venue. Und bei der Logistik ist es viel cooler, wenn wir ein Barbecue machen oder sowas. Das kann ja alles sein. Aber mir war immer wichtig, dass es nicht die und wir sind, sondern zusammen gemacht wird. Und mit dem Onboarding macht klare Prozesse. Also überlegt euch genau, was sind die Sachen, die die Leute von Anfang an wissen müssen und nicht. Und was ich oft jetzt auch in meiner Beratertätigkeit merke, ist, dass zu viel gewollt wird im Onboarding. Also dass viel zu viel Information auf die Leute geworfen wird. In der Erwartung, ja, die lesen ja die 80 PDFs oder was auch immer. Natürlich guckt niemand 80 PowerPoint-Seiten sich an. Und ich fand gut, wenn man so ein schrittweises Onboarding macht. Also gerade bei der Logistik, dass man vielleicht sagt, hey, nach einem Monat machen wir einen Teil zu Values and the way we work. Nach nochmal einem Monat reden wir vielleicht darüber, wie kann man Prozesse optimieren, dass es nicht alles auf die Leute geschmissen wird. Und wir hatten natürlich ein paar HR-Leute in Halle sitzen und im Headquarter, dass auch da ein regelmäßiger Austausch passiert und dass man wirklich, wie du schon sagst, nicht jeden in ein Projekt reinnimmt, aber auch mal fragt, was fällt euch denn auf? Wie sind denn die Prozesse im Lager von euch? Was nimmt denn viel Zeit weg?
Vielleicht, Anjuli, noch eine Sache, die mir wichtig ist zu betonen. Wir befinden uns ja hier in einem HR-Podcast. Ich hatte schon so bisweilen den Eindruck, als ob dieses Logistik-Recruiting so ein bisschen das unschöne Kind innerhalb des Recruitings ist. Ja, so ich hatte so ganz viele meiner Kollegen und Kolleginnen auch im eigenen Team, ja, die da so ein bisschen drüber geschaut haben und gesagt haben, oh Mann, Massenrekrutierung ist doof. Ne? Ich finde bei mir IT-Recruiting viel cooler. Da hat sich dann auch erstaunlicherweise so eine Art, ja, verschiedene Klassengesellschaft irgendwie entwickelt, was mir sehr unangenehm aufgefallen ist. Und das Interessante, Logistik-Recruiting ist cool, weil das, was du vorhin gesagt hast, ne, nämlich solche Projekte zu stemmen, das hat diejenigen, die das bei uns gemacht haben, plötzlich auf ein ganz anderes Plateau gehoben, was jetzt heute witzigerweise dazu führt, dass Logistik bei uns nicht mehr innerhalb des HR-Bereichs so das ungeliebte Kind ist, sondern ganz im Gegenteil, das ist jetzt plötzlich, hat sich so entwickelt in so ein, oh, da ist ja richtig Dampf dahinter. Selbst wenn es Masse ist, ja, und selbst wenn das so Large-Scale-Recruiting ist, das kann verdammt viel Spaß machen.
Das möchte ich auch nochmal unterstreichen, gerade in dem E-Commerce-Fokus. Es ist wichtig, dass man tolle Marketingkampagnen an den Markt bringt. Es ist wichtig, dass man super gute Technologie hat. Aber wenn die Logistik nicht steht, kriegt ihr kein einziges Paket zu euren Kundinnen. Das bedeutet, ihr macht de facto keinen Euro Umsatz. Und das, finde ich, alleine macht dieses Thema für mich einfach so unfassbar interessant und wichtig und spannend. Anjuli, du hattest auch noch einen Punkt. Dann würde ich danach mal in meine Zusammenfassung, ich habe wieder mitgeschrieben und würde danach mal wieder schauen, ob ich gut zusammenfassen kann.
Mir gefällt das hier überhaupt nicht, was die Annika hier leistet als Host, weißt du? Der fasst sie da irgendwas zusammen, macht es nochmal. Das erhöht ja den Druck auf mich, wenn ich nicht mehr interviewt werde. Nee, was ich sagen wollte, als Flaconi die Logistik noch in Berlin hatte, ich habe es ja eben schon so ein bisschen angedeutet, hatten wir diese Nightshift. Dass wir wirklich gesagt haben, kurz vor Weihnachten gehen alle aus dem Headquarter dahin und packen die restlichen Päckchen. Und ich fand das immer zum einen einfach eine total schöne Sache und ich fand es total gut, weil es dich so geerdet hat, weil es dir genau das nochmal klar gemacht hat. So, ja, du kannst deine Marketingkampagne haben, du kannst deinen fancy Shop bauen, aber am Ende des Tages muss das Produkt ins Päckchen. Und wenn du mal 8 Stunden gepickt und gepackt hast, hast du eine ganz neue Vorstellung davon, was es für ein Job ist. Und das fand ich immer total gut. Und ich meine, dass Deichmann genau das in seinem Onboarding für alle Leute auch macht. Also ähnlich wie du es sagst, Björn, da müssen, glaube ich, alle einmal im Lager arbeiten und alle auch mal in den Shops. Und für mich vielleicht unpopular opinion, ich habe die HR-Arbeit mit der Logistik in allen Bereichen wirklich genossen, weil es eben wirklich mal echt war. Ich fand, es waren immer spannende Leute, mit denen man geredet hat. Es waren auch immer Themen, wo man gesagt hat, ja, da müssen wir jetzt drüber reden. Und es ist eben nicht das Schnicki-Schnacki. Aber genau wie du sagst, Björn, ich hatte auch das Gefühl, dass wenn man nicht als Head of hart gegensteuert, du schon diese Zweiklassengesellschaft hast, so ach ja, das ist ja die Payroll von der Logistik oder so. Und ich habe da eigentlich immer hart gegengesteuert und gesagt, wir sind ein Team. Und wir sind alle für alle Leute hier verantwortlich. So, Annika, Zusammenfassung bitte.
Jetzt kommt die Zusammenfassung. Noch eine Ergänzung. Ich weiß gar nicht, ob es bei Deichmann so ist, aber ein guter Freund von mir zum Beispiel hat letztens bei Vielmann angefangen. Und der sagte, dass sein Onboarding auch daraus bestand, 2 Tage lang in der Filiale zu sein und wirklich Brillen mit zu verkaufen. Und er meinte, er war so fix und fertig nach diesen Tagen, weil er meinte, es ist nicht nur, welches Gestell steht dir gut, sondern er sagte, das Vermessen, die IT-Systeme dahinter, um die Gläser richtig einzugeben, dass die entsprechend geschliffen und beauftragt werden können, teilweise die Gläser selber zu schleifen. Er meint, dass er wirklich ein völlig neues Verständnis davon, wie anstrengend es einfach ist, im Store zu stehen, plus wie blöd es ist, wenn du einen Fehler machst, zum Beispiel beim Schleifen von Gleitsichtgläsern, die Person wartet da mehrere Wochen drauf und du hast irgendwie einen Tippfehler reingehauen und hast dann nochmal x Wochen Wartezeit, bis die Gleitsichtgläser da sind und auch einfach mal komplett Gläser für die Tonne produziert.
Ich erinnere mich mit Freude daran, deswegen bin ich auch so ein großer Fan, so ganz nah immer am Kunden oder am Geschäft zu sein und so wirklich Frontline, ja, ist, dass ich mich so daran erinnere, mal in einem Pharmaunternehmen gearbeitet zu haben. Und die hatten das auch damals, dass sie, egal auf welche Ebene du dort anfängst, du musst 2 Wochen mit einem Außendienstmitarbeiter mitfahren, ja. Und das fand ich richtig cool, ne. Das war ich irgendwo im Norden unterwegs, witzigerweise auf so Nordseeinseln, ja. Das war ziemlich cool. Und der Außendienstmitarbeiter, mit dem ich da mitgefahren bin, der muss halt zu einem großen Teil, so blöd sich das anfühlt, aber der muss warten. Der muss halt einfach warten, dass dieser Arzt in dieser Arztpraxis Zeit für ihn hat. Ne? Und ich habe mir aus meiner Bubble immer gedacht, oh Gott, das machen die ja extra, ne? Aber das geht gar nicht an. Ich fand das super spannend.
Ich spoiler mal vorweg, dass wir ja in dieser Runde, Angeli und ich, planen gerade was ganz Tolles mit weiteren ganz tollen Personen aus der HR-Bubble, unter anderem dem Björn. Und ihr werdet den Björn auch heute nicht das letzte Mal gehört haben.
Weil wie man hört, reden wir einfach total gerne ganz viel mit dem Björn.
Über HR. Ich komme jetzt aber mal kurz zu meiner Streber-Zusammenfassung. Was habe ich von euch verstanden in Richtung Onboarding? Einmal das Thema eine Kultur haben, also nicht sagen, ja, das eine ist das Headquarter, das andere ist die Logistik. Das ist einfach ein anderer Type of Work an der Stelle. Nichtsdestotrotz gibt's eine Kultur. Die Zielgruppe kennen und zuhören, verstehen, was genau ist da eigentlich wichtig. Also in die Richtung, macht eure Hausaufgaben. Onboarding, ich fand das Wort Maschinenraum so schön. Sorgt dafür, dass eure Mitarbeitenden nah am Business sind, dass wirklich die Prozesse verstanden werden, dass man nicht nur in seinem Elfenbeinturm sitzt, sondern auch wirklich weiß, wenn das Produkt nicht ins Paket kommt, machen wir keinen Euro Umsatz. Punkt. Ganze Thema regelmäßiger Austausch, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt bei dem Thema One Culture, einbeziehen, die Logistikzentren mitdenken und auch da denkt dran, als HRler beispielsweise, es gibt ein All-Hands-Meeting, was Menschen mit einem Laptop-Arbeitsplatz wunderbar anschauen können. Wie kommt das zur Logistik? Ja, Anjuli, du hast ein Thema, was du hinzufügen magst.
Ich hätte jetzt auch gewartet, bis du fertig bist. Was ich nochmal sagen wollte, was ich nicht gemeint habe, ist, ihr müsst nicht exakt die gleiche Kultur und Prozesse für die Logistik haben. Also es muss nicht einfach draufgeklebt werden. Und ich glaube, Björn, so hast du es auch nicht gemeint, sondern denk die nicht als Zweiklassengesellschaft. Natürlich, wenn wir ein All Hands im Headquarter haben und das digital übertragen wird und das irgendwie Freitag um 15.30 Uhr ist, zwingen ja nicht alle Logistiker freitags um 15.30 Uhr noch da zu sein und sich vor den Fernseher zu stellen, aber mach doch bitte für deine Logistiker auch ein All Hands. Das ist mein Punkt. Also sag nicht dieses, wir machen ganz viel Mitarbeiter Heiti-Taiti-Shishi für das Headquarter und die kriegen alles und die Logistik vergisst du, sondern guck, dass beide ähnliche Benefits und Kulturthemen haben. Also sprich, wenn es jeden Freitag noch einen lockeren Wochenendeinklang gibt im Headquarter, dann guck doch bitte, ob du sowas auch für die Logistik machen kannst. Das ist mir wichtig, dass es nicht diese Zweiklassengesellschaft ist.
Total wichtige Punkte. Jetzt muss ich da doch nochmal reingehen, weil es nicht notwendigerweise so ist, dass du eine Kultur 1:1 kopierst. Aber wirklich mit einer erhöhten Aufmerksamkeit dranbleiben, um zu schauen, dass du dir das Angebot, das du den Mitarbeitenden außerhalb der Logistik anbietest, auch für die Logistik anbietest. Und da sind ja manchmal auch die Herausforderungen im Detail. Also, ne, du hast einen Intranet, ja, kann sich jeder einwählen, der halt einen Laptop hat, ja, kann sich nicht derjenige einwählen, der keinen hat. Du machst eine Mitarbeitendenumfrage, machst alles digital, stellst dann hinterher fest, okay, gut, die alle aus der Logistik konnten nicht daran teilnehmen. Also ganz wichtig, immer die Logistik mitdenken.
Also nehme ich als Punkt 4 jetzt mitdenken, 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 macht eure Hausaufgaben, seid euch bewusst, wie die Themen vor Ort laufen und passt eure kulturellen Prozesse nicht in Richtung, welche Werte gelten, sondern in der Umsetzung. Wie transportiert ihr die Kultur ins Logistikzentrum? Und nein, es ist nicht das Gleiche wie ins Headquarter.
Schöner hätte ich es nicht sagen können.
Und letzter Punkt. Prozesse im Onboarding klar strukturieren. Step by Step. Was muss man wann eigentlich können? Überfrachten wir Leute 2 Tage lang damit oder ist das so eine Art, ich sag mal, Onboarding-Journey, den wir haben? Björn meinte auch das Thema, es gibt schön unterstützende Tech-Tools, die man einsetzen kann, um Onboardings zu erleichtern und um da eben häppchenweise vorzugehen. Das wären meine 5 Takeaways aus eurer Diskussion. Habt ihr da was noch hinzuzufügen?
Ich hätte es schöner nicht sagen können. Genau so ist es und mein Schlusswort wäre, liebe HRlerInnen, habt auch das Herz fürs Non-Headquarter. Denkt bitte das Nicht-Headquarter mit, es ist eine super schöne Aufgabe und ich finde, es ist auch richtig, man kriegt so richtig viel schön zurück, wenn man das gut macht. Du hast es einfach super zusammengefasst.
Ihr beiden, wir befinden uns am Ende der heutigen Folge. Ich kann nur sagen, ich habe erstmal wahnsinnig viel für mich gelernt. Hab mich mega gefreut, dass ich euch im Duo heute interviewen durfte für diesen Podcast. Und ja, einfach nur ein riesengroßes, dickes Dankeschön, dass ihr eure Zeit und euer Wissen mit uns geteilt habt. In diesem Sinne möchte ich mich einmal bei euch verabschieden. Und bevor wir ein Tschüss an euch sagen, noch einmal an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir freuen uns, wie immer, über Feedback zu dieser Folge. Wir freuen uns, wenn ihr uns bei LinkedIn folgt. HR Ungeschminkte Ehrliche Personal-Podcast. Wie könnt ihr uns Feedback geben? Schreibt an HR Ungeschminkt bei LinkedIn. Schreibt dann an Julie, schreibt an mich, schreibt zur heutigen Folge auch gerne dem Björn. Schickt uns eine Mail. info@hr-ungeschminkt.de. Wir freuen uns, mit euch im Austausch zu sein. Wir hoffen, euch hat diese Folge genauso gut gefallen wie mir und ich würde sagen uns. Und von meiner Seite aus vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedersehen.
Tschüss!
Ich mach das jetzt aus. Fühl mich wie in so einem Callcenter die ganze Zeit.